Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Freut uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir nehmen heute sozusagen live unseren wöchentlichen Podcast hier auf und haben uns natürlich lange überlegt, was könnte man da für ein Thema nehmen, von dem man vielleicht auch so ein bisschen was mitnehmen kann, aber trotzdem halt auch so für jeden geeignet ist. Also wir werden euch heute einfach ein paar Aktien vorstellen, von denen wir der Meinung sind, dass sie in der nächsten Zeit vielleicht doch einiges an Potenzial mitbringen. Wir werden natürlich jetzt auch nicht nur sagen, das ist Aktie XY, wir werden natürlich auch erklären, warum wir das Ganze so sehen, aber auch ein bisschen allgemeiner, worauf man vielleicht bei solchen Titeln dann noch einfach achten sollte. Aber jetzt natürlich ein Thema, wir starten ja meistens beim Podcast immer mit so einer kleinen Marktübersicht, dass ich dann Michael immer frage, du, wie sieht's jetzt aktuell aus? Und die Frage, die jetzt so auf der Invest auch so die meisten Leute wahrscheinlich so beschäftigt hat, wie geht's jetzt weiter? Wir haben aktuell wohl die volatilste Phase wahrscheinlich sogar aller Zeiten, zumindest mal aber seit vielen Jahren. Und dann jetzt auch einfach mal so die Frage ans Publikum, weil die Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde, glaubt ihr, es geht jetzt erstmal hoch oder runter? Also wer ist jetzt eher bullish, würde ich jetzt mal bitten, die Hände hochzuheben zum aktuellen Zeitpunkt. Okay, ja, so ungefähr 50%. Ja gut, das passt
Ich
ja auch
glaube, ein
aktuell
ganz
immer.
bisschen weniger als 50%.
Ja.
Wer sagt eher, dass es runtergeht in nächster Zeit? Ja, doch eher.
Ja,
Ah, das ist krass.
sehr dicht beieinander auf jeden
Ja.
Fall. Aber das zeigt auch, wie schwierig auch aktuell die Marktphasen, die Einschätzung ist. Aber ich sage auch immer eben ganz gerne, zumindest mal so mit Hinblick auf eine langfristige Entwicklung, sind es meistens eigentlich eher Chancen. Denn zum aktuellen Zeitpunkt gibt es jetzt eigentlich oder gibt es jetzt halt auch wieder Unternehmen, wo wir dann noch ein was sagen. Vor einem Jahr hat man kaum irgendwelche Möglichkeiten gehabt, in halbwegs qualitativ hochwertige Unternehmen mal zu vernünftigen Preisen zu bekommen. Das sieht jetzt mittlerweile deutlich anders aus. Aber
Ja.
jetzt natürlich auch mal die Frage, das ist natürlich immer sehr spannend, weil die meisten von euch wissen ja oder diejenigen, die uns verfolgen, der Michael kommt natürlich jetzt wirklich eher so aus dem kurzfristigen Bereich, hat auch ein Langfristdepot, aber ist natürlich vor allem auch so für sein Trading bekannt. Jetzt natürlich die
Ja.
Frage, was glaubst du jetzt, wie es aktuell weitergeht? Oder was hast du den Leuten gesagt, die dich jetzt auf der Invest das gefragt
Ja,
haben?
genau. Es ist wirklich die Frage Nummer eins. Was denkst du, wie geht's weiter? Ja, wenn man das wüsste, dann wäre das natürlich sehr schön. Man kann es nicht genau sagen. Deswegen war es mal gerade so spannend zu sehen, wie ist denn die allgemeine Stimmung? Und ich glaube, die Stimmung hier ist so ein bisschen so wie auch am Gesamtmarkt. Man weiß irgendwie gerade nicht genau, wie es weitergeht. Es spricht einiges dafür, dass wir weiter steigen. Vor allen Dingen, dass viele skeptisch sind. Das sagt mir auch so ein bisschen, okay, ne, vielleicht sind jetzt viele eher an der Seitenlinie. Ich übrigens auch, zumindest im Trading, eher Cash aufgebaut. Und viele, die auch auf fallende Kurse gesetzt haben, sind jetzt deutlich unter Druck, was man so liest. So viele Hedgefonds in den USA liegen komplett daneben und der Markt steigt irgendwie immer weiter und die geraten immer weiter unter Druck, jetzt die Positionen zu schließen. Aber auf der anderen Seite sage ich mir halt, okay, wir hatten diese riesige Panik nach dem Liberation Day von Trump. Und jetzt hatten wir so eine krasse Erholung, dass der DAX, ich glaube, ich krieg's nicht mehr so ganz mit die letzten 2 Tage, aber DAX auf Allzeithoch, glaube ich. Ja. Auch die US-Börsen stehen da oder sogar höher wie vor diesem Paukenschlag. Aber gleichzeitig haben wir ja schon noch ein paar Probleme. Ich glaube, ich gerade eben wieder gelesen, dass Trump wieder doch eher was Negatives durch China gesagt hat. Man hat so gedacht, jetzt 80% Zölle und das ist so lustig. Ich habe das vorhin auch gehört. Es gab ja vorher viel niedrigere Zölle, dann kamen diese absurden Aussagen mit den 145% Zöllen am Ende, wo der Markt geschockt war. Hätte man als erstes gesagt, es gibt 80% Zölle, hätte jeder gesagt, du bist doch verrückt im Kopf einfach. Ne? Und jetzt denkt man so, ja cool, 80% ist ja gar nicht so schlecht. Ne? Viel weniger läuft ja wieder und so, aber hallo, 80% Zölle, das ist immer noch ein großes Problem. Deswegen, ich frage mich halt gerade so, wo soll zumindest jetzt noch das ganz große Upside-Potenzial herkommen, nachdem wir ja schon wieder dastehen, wo wir vorher standen und ja, wo jetzt, glaube ich, einiges Positive eingepreist ist. Deswegen, ich bin gerade zumindest kurzfristig so ein bisschen vorsichtiger, aber auf fallende Kurse setze ich zumindest jetzt auch nicht deswegen. Aber vielleicht mal auch noch mal noch eine andere Frage. An den besagten Montag erinnert sich wahrscheinlich jeder, da war ja diese ganz krasse Panik und ich hatte gestern so einen kleinen Talk bei der HSBC, die sind ja Emittent und da sind zum Beispiel an dem Montag sehr viele K.O.-Scheine auch ausgenockt worden, also da haben viele Leute auch Geld verloren. Wer hat denn von euch an dem Montag oder an dem Freitag gekauft aktiv in der Panik? Das würde mich auch mal interessieren. wie viele das waren. Ja, doch viele, ne? Weil ich habe das auch mitbekommen, das war spannend. Und das ist diesmal richtig cool, dass vor allen Dingen Privatanleger, glaube ich, diesmal vieles richtig gemacht haben, weil sie in der Panik sogar gekauft haben. Und ja, ich glaube, wenn man jetzt so drauf schaut, wir hatten unter anderem auch Meta dann noch gekauft, ja, ein Tag später plus 20%, völlig absurd gewesen. Also, dass man da jetzt wirklich mal so eine einmalige Chance hatte, wer Mut hatte und wer Cash hatte, dass man da mal was aufsammelt. Aber ich glaube, so diese große Bewegung nach oben, die ist jetzt erstmal durch. Muss nicht heißen, dass wir jetzt im Jahresende nicht höher stehen, aber ja, es hängt jetzt viel davon ab, was ich oft sage. Was sind jetzt die nächsten Headlines? Gibt es eine Einigung? Ich glaube, das Wichtigste wird sein, Einigung mit der EU und dann aber auch irgendeine Einigung mit China, mit der beide leben können. Aber bei beiden, ja, sieht es gerade noch nicht so danach aus, als ob es sehr schnell passiert. Deswegen, ja, zumindest jetzt ich renne jetzt nicht mehr direkt hinterher bei vielen Aktien, sondern warte lieber erstmal ein bisschen ab.
Wir stellen euch jetzt einfach ein paar Aktien vor. Ich hoffe, es ist okay, dass ich euch sage, ja, wir sind ja hier unter Freunden, sage ich jetzt mal, dass wir einfach sagen, also wir stellen euch jetzt nicht hier die typische Alphabet-Meta-Story vor, die kennt jetzt mittlerweile jeder, sind also die meisten auch ein bisschen kleinere Unternehmen, aber trotzdem jetzt auch welche, wo man sagt, die hat man vielleicht schon mal gehört. Und die Frage ist natürlich auch immer, welche Aktien oder was natürlich auch oft gefragt wird, hey, was ist denn so das nächste Palantir, was ist denn so das nächste Tesla, worauf sollte man denn schauen? Also da gibt es immer verschiedene Punkte, die für sowas wichtig sein können, aber wir sagen jetzt natürlich auch, zum einen ist es keine Anlageberatung, zum anderen bin ich mir sicher, wir haben jetzt 7, 8 Aktien für euch heute mit dabei, wenn wir uns nächstes Jahr um die Zeit wieder treffen, da sind bestimmt auch 2, 3 dabei, die sich furchtbar schlecht entwickelt haben werden. Das muss man natürlich auch ganz klar so sagen, mindestens, ja, also da dann zu sagen, dass jetzt da alles ein Volltreffer wird, da gibt's einfach zu viele Einflüsse drauf. Es gibt viele Indikatoren dafür, wie eine nächste Palantir aussehen kann, und eine, das ist sogar statistisch nachgewiesen, wie eine Aktien oder die Aktien, die die meiste Outperformance an den Märkten erzielen, das ist über Jahre lang getestet worden, das ist die, wenn ein Unternehmen gerade so unprofitabel oder gerade profitabel geworden ist und dann in die Profitabilität dann geht. Weil oft ist es ja so bei diesen starken Wachstumsunternehmen, in Corona, diejenigen von euch, die bei Corona schon mit dabei waren, die werden das auch gesehen, da gab es Unternehmen jedes Quartal 40, 50, 100% Umsatzwachstum, aber man hat das Gefühl, wenn man so das Net Income angeschaut hat, immer weiter nach unten. Also je mehr Umsatz die gemacht haben, desto mehr Geld haben diese Unternehmen dann eigentlich verbrannt. Auch in solchen Phasen können solche Aktien mal ganz gut steigen, keine Frage. Aber gerade dann, wenn es mal wirtschaftlich nicht mehr so gut läuft oder in solchen unsicheren Zeiten wie jetzt aktuell, werden solche Unternehmen in der Regel abgestraft. Und da sollte man dann auf Unternehmen gucken, die jetzt vielleicht noch so 1, 2 Jahre zumindest mal erwartet, weil es weiß ja auch niemand, was die Zukunft bringt. Selbst 2 Jahre in die Zukunft zu schauen, das ist schon sehr mutig und sehr sportlich. Aber man kann das halt oft so ein bisschen an der langfristigen Entwicklung partizipieren. Unternehmen, was jetzt aber schon ein bisschen länger profitabel ist, mit dem wir heute starten, das aber halt eine furchtbar interessante Story mitbringt, ist die Mercado Libre Aktie, die verfolge ich selber auch schon seit vielen Jahren, meistens leider eher mit einem weinenden Auge, weil man immer wieder gesagt hat, oh, jetzt ist man doch wieder nicht eingestiegen und die Aktie rennt halt doch immer wieder einem davon. Wie könnte man das am besten beschreiben? Das ist so das Amazon von Südamerika, würde ich es mal nennen. Was haben die aber viel besser gemacht als eine Amazon? Das Schöne ist auch immer, man lernt Dinge meistens oft am besten, wenn man irgendwas kopiert, was erfolgreich ist. Warum ist es so? Viele haben da so ein bisschen eine Aversion dagegen und sagen, oh, was zu kopieren, das, man will doch das nächste Neue finden oder erfinden. Das ist aber oft die falsche Vorgehensweise. Wenn man eine Mercado Libre dann beispielsweise nimmt, die haben einfach gesehen, wie das wie Amazon als System, als Unternehmen funktioniert und haben dann aber direkt erkannt, hey, nur mit dem Verkauf von Produkten, da verdient man eigentlich kein Geld, und das ist ja bei Amazon noch bis aktuell eigentlich ein Thema, dass die eigentlich mit dem Verkauf von Waren gar kein Geld verdienen, so absurd wie das klingt. Mittlerweile verdienen sie hauptsächlich durch den Amazon Web Service und eben auch durch die Werbeeinnahmen jetzt richtig viel Geld. Bei Mercado Libre ist es so, die sind damals auf die, also auch in den Markt gekommen, da gab es nicht nur direkt das Normale, wie man es von Amazon kennt, da gab es sofort dieses Third-Party-Seller-System, wie man es eben kennt, dass man also seine Plattform nur zur Verfügung stellt. Sie hatten eine eigene Plattform, Plattformen wie Shopify, dass man also auch andere damit unterstützt hat. Sie hatten eine eigene Fintech-Sparte, also alles schon Bereiche, die wirklich sehr margenstark sind. Und deswegen ist Mercado Libre auch sehr schnell sehr profitabel geworden. Und das Interessante dabei ist halt, dass sie in Ländern aktiv sind, wie beispielsweise Argentinien, aber eben auch andere, Brasilien und so weiter, wo einfach Amazon sich oft nicht durchsetzen konnte und sie da teilweise wirklich der absolute Platzhirsch sind. Und das sind teilweise eben Länder, die noch nicht so, sage ich jetzt mal, erschlossen könnte man es jetzt nennen, wo man einfach sagt, da gibt es noch sehr viel mehr Wachstum, halt auch alleine durch die Bevölkerung, dass auch da die Leute immer reicher sozusagen werden oder beziehungsweise halt einmal eine Mittelschicht haben. Bis vor ein paar Jahren gab es bei diesen oder bei einigen dieser Länder einfach noch gar keine Mittelschicht. Und das ist eben das Interessante an dieser Story von Mercado Libre. Und wenn man die Aktie über Jahre verfolgt hat, hat man auch einfach gesehen, in wirklich jedem Quartalsbericht, also ich gucke die Aktie jetzt also seit 5 Jahren immer wieder regelmäßig an, ich hatte nicht ein Quartal jetzt damit dabei, wo ich gesagt habe, oh, da haben sie jetzt wirklich krass enttäuscht. Genau.
Ja, sieht man, ne? Aber auch, man sieht hier auch deutliche Rücksetzer auf jeden Fall. Und jetzt ist sie ja. Sie war auf Allzeithoch, ist sogar jetzt nahe des Allzeithochs. Und ich glaube, die letzten Zahlen, die waren extrem gut. Ich mach's gerade nochmal auf. Ne? Wenn man da jetzt mal schaut, wie das Wachstum war. Ich hätte, glaube ich, sogar nochmal was anderes aufgemacht. Genau, der Daniel hat's ja gesagt. Sie haben ja sogar den Vorteil, dass natürlich die zugrunde liegenden Märkte extrem stark wachsen. Und jetzt vor allen Dingen auch zuletzt das Sorgenkind Argentinien, wo der Umsatz, ich glaube, ich muss gerade mal schauen, also Umsatz in Argentinien plus 184% year over year, das ist natürlich unfassbar einfach. Und das hat dann dazu geführt, dass Mercado Libre den Umsatz insgesamt um 37% gesteigert hat, währungsneutral sogar 64%. Und Daniel hat es gesagt, die verdienen ja sogar mittlerweile sehr, sehr viel Geld, haben auch eine Payment-Sparte unter anderem. Also das ist schon echt krass und ich ärgere mich auch. Ich glaube, ich seit einem Jahr gucke ich immer mal, will ich mal eine kleine Position reinlegen, hab's nicht gemacht. Jetzt haben sie schon wieder die Erwartungen weit getoppt und ja, jetzt ist die Aktie wieder auf Allzeithoch und wir gucken hinterher. Aber ich glaube, auf Sicht von mehreren Jahren, 5 Jahren und so, hat das Unternehmen noch sehr viele Chancen, deutlich größer zu werden, weil eben auch die Wirtschaft in Lateinamerika weiter extrem gut wächst. Ja, und sie haben, und das ist auch nochmal so ein Thema, Daniel hat es gesagt, die haben eigentlich, ich kann mich auch nicht entsinnen, dass die einmal jetzt komplett enttäuscht haben. Selbst als es diese Probleme in Argentinien gab, haben sie immer wieder gut performt. Das ist auch eine so eine wichtige Kennzahl, auf die man achten sollte, dass das Management gute Prognosen abliefert und die dann auch immer erfüllt. Vor allen Dingen am US-Markt, wer die mal verfolgt, der kriegt das mit. Wenn da eine Prognose gegeben wird und die wird weit verfehlt, dann ist das verbrannte Erde einfach. Wir haben gleich noch The Trade Desk dabei, da hat man das gesehen. Da war es so, ich glaube, über 15 oder 20 Quartale hat das Management immer eine Prognose abgegeben und jedes Mal getoppt. Und das letzte, also jetzt nicht das Quartal, was dieses Mal diese Woche gemeldet wurde, sondern das davor, war zum ersten Mal seit vielen Jahren, wo das Unternehmen dann die Prognosen nicht erreicht hatte. Und sie haben zwar gesagt, ja, wir haben das Problem erkannt und so, aber die Aktie, die hat's zerrissen und da habe ich auch richtig Schläge kassiert, muss ich sagen. Die hatte ich nämlich im Trading Depot und es gab ein riesiges Gap nach unten und dann über Tage und Wochen runter, runter, runter und jetzt hat sie sich wieder gefangen und wir gucken gleich mal drauf. Da gab es jetzt einen riesigen Bounce nach oben, aber trotzdem, sie ist halt weit von den Hochs entfernt und deswegen ist es so wichtig, dass du ein gutes Management hast und dass, wenn die Prognosen gegeben werden und jetzt nicht irgendwie was ganz Verrücktes passiert, wie mit den Zöllen, dass die Prognosen eben immer wieder eingehalten werden. Also so Managementqualität ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Ja, da muss man sich auch immer bedenken bei diesen jungen Wachstumsunternehmen. Teilweise gibt's sie natürlich auch schon ein paar Jahre länger. Was sind so Punkte, die dann bei sowas wichtig sind? Und gerade jetzt sowas, wie wir es jetzt vor einem Quartal den Fall hatten bei The Trade Desk, die haben ihre Zahlen geliefert, der Michael hat es richtig gesagt, über viele Jahre. Ich hatte sie das erste Mal 2018 im Depot, also ich verfolge die Aktie schon wirklich sehr lange. Man könnte es einfach sagen, sie sind ein digitaler Werbe- oder Werbeplattform oder ein Anbieter sozusagen. Ihr als Kunden kommt zu mir hin, ihr sagt, ihr habt jetzt ein Produkt und The Trade Desk hilft dir dann mit dabei, das auf die bestmöglichen Plattformen auszurollen. Also wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich bin jetzt eine neue Firma, wir haben einen super Steak, was wir jetzt vertreiben wollen, dann gucken die jetzt, dass das vielleicht nicht gerade auf einem veganen Festival dann ausgerollt wird, die Werbeanzeige, sondern dann eben halt vielleicht, wenn die Firma Weber zu ihrem neuen Grillabend dann einlädt, also die suchen dann da die perfekten Matches. Bei dem Management ist es brutal wichtig, jedes Unternehmen, egal welches ihr euch anschaut, egal welche Größenordnung, es gibt immer mal ein schlechtes Quartal, vielleicht sogar schlechte ein, zwei Jahre. Und da erkennt ihr dann wirklich sehr gut, ob ihr ein gutes Management habt oder nicht. Was der Trade Desk super gemacht hat, weil ich habe über Jahre auch immer schon wieder gesagt, das Unternehmen hat ein tolles Management mit Jeff Green, das ist der CEO und Gründer. Der hat sich selber hingestellt nach diesem letzten Quartal, was nicht gut gelaufen ist, und hat gesagt, hey, hört mal zu, wir haben sehr viele eigene Fehler gemacht, die dazu geführt haben, dass wir das Ergebnis so nun nicht erreicht haben. Der hat aber nicht sich nur hingestellt im Earnings Call und hat gesagt, wir haben Fehler gemacht. Der hat sogar aufgezählt, welche Fehler sie gemacht haben. Und dann die, wie man so schön sagt, die Champions League bei dem Ganzen ist dann noch, er hat dann einen 3-Punkte-Plan aufgestellt in diesen drei Bereichen des Unternehmens, wo es nicht funktioniert hat, mit Lösungsansätzen. Und da muss man dann für sich dann als Anleger entscheiden, hey, finde ich das jetzt so schlimm, dass jetzt da das Management vielleicht Fehler eingesteht hat oder kommuniziert hat, oder finde ich das jetzt so super, dass ich jetzt sage, hey, das Unternehmen, die zeigen sogar, wie sie dagegen vorgehen. Und ich sage, das Wichtigste ist immer, wenn man ein Problem hat, dass man erstmal erkennt, dass man überhaupt eines hat. Deswegen bei solchen Unternehmen schaut euch unbedingt immer das Management an. Da fragen dann auch viele, oh, wie kann man das machen? Da gibt's ja kein KGV. Das ist jetzt nicht wie, wenn ich mir eine Aktie angucke, dass ich mal schaue, ja, die haben KGV 20, dann weiß ich jetzt mal ungefähr, mit wie vielfachen das Gewinn sie bewertet ist. Aber wenn ihr in solche Unternehmen investieren wollt, ist es wichtig, dann müsst ihr euch damit deutlich mehr auseinandersetzen, wie jetzt beispielsweise mit einer Microsoft, wie mit einer Nestle, wie mit irgendwelchen großen Blue Chips, wo man einfach weiß, das wird langfristig schon so seinen Weg gehen. Aber bei solchen Unternehmen sollte man sich immer mal den Earnings Call dann einfach anhören. Der kommt immer kurz nach der Veröffentlichung von den Quartalszahlen und da sagt das Management genau, was ist. Das habt ihr bestimmt auch schon erlebt, dass ihr eine Aktie im Depot habt. Die erste Reaktion auf die Zahlen war erstmal negativ und dann vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden später ging es auf einmal extrem stark nach oben. Da fragen sich dann viele, ja, aber was ist jetzt los? Hat man jetzt in der ersten halben Stunde die Zahlen nicht verstanden? Nein, das liegt tatsächlich daran, der Earnings Call ist meistens eine Stunde später und ich glaube, keiner beherrscht die Earnings Call besser als Elon Musk. Das hat man bei Tesla häufig gesehen, dass man gesagt hat, die Zahlen sind eigentlich eine Katastrophe, aber dann hat er halt wieder die nächste große Ankündigung dann beispielsweise gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass Elon Musk der beste CEO an sich ist oder beste Manager, aber daran merkt man dann einfach, wie viel Einfluss mittlerweile das Management einfach auf diese Themen dann hat, und langfristig wird sich dann halt auch meistens ein Unternehmen sehr gut entwickeln, das ein sehr gutes Management dann hat. Deswegen, The Trade Desk, die haben über langen Zeitraum einfach wirklich bewiesen, was sie für ein tolles Unternehmen sind, dass sie immer wieder es sogar in schwierigsten Werbezeiten auch geschafft haben, die Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu überbieten, und ist eine Plattform, die extrem stark und vor allem auch profitabel dann am Wachsen ist. Genau. Jetzt als drittes würde ich jetzt mal eine von den Aktien nehmen, wie ich es jetzt am Eingang gesagt habe, die so das größte Potenzial haben, die also so kurz vor der Profitabilität stehen, aber es noch ungefähr ein, zwei Jahre dauert. Das ist Cloudflare wäre das. Das ist ein,
ja, ganz kurz, ich kann noch mal kurz zeigen, bei The Trade Desk hat die gerade noch aufgemacht. Man sieht hier, also The Trade Desk ist noch gar nicht so lange an der Börse. Sie hatte sich vervielfacht, war ein krasser Ten-Bagger, aber man hat auch schon vorher gesehen, es war jetzt keine Aktie, ich habe sie auch schon lange im Depot, die jetzt immer straight nach oben lief. Es gab immer diese ganz scharfen Rücksetzer, wobei jetzt dieser letzte Rücksetzer war, ist wirklich der mit Abstand stärkste. Und was noch ein kleiner Punkt war zu der Sache mit der Managementstärke, ich glaube, er hatte sogar gesagt vorher, er hat dann im Call sogar gesagt, ja, wir haben unsere eigenen Fehler erkannt und gemacht. Er hat die Lösungsvorschläge gezeigt. Er hat aber sogar gesagt, wir hätten jetzt sogar noch die Zahlen aufhübschen können. Man kann ja immer so ein bisschen noch rumtricksen und so weiter. Wir haben es aber bewusst nicht gemacht und haben es halt einfach einmal gesagt, okay, wir haben es verkackt und haben die Lösung gezeigt, weil er ja, wie gesagt, langfristig agiert und interessiert ist am Erfolg des Unternehmens. Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil. Auch in Deutschland hast du ja oft Manager, die dann immer eher kurzfristig agieren, und hier ist es für mich auch ein Qualitätskennzeichen, dass sie da so langfristig langfristig dann denken und auch mal dann kurzfristig sagen, okay, bevor wir jetzt hier irgendwie ganz schnell optimieren, wir haben halt Mist gebaut, da ging es, glaube ich, unter anderem um diese KI-Plattform von denen, die sie nicht rechtzeitig ausgerollt haben, das war ein Grund, aber ja, auf jeden Fall, dieser Rücksetzer war sehr krass, ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht nachgekauft, weil ich dachte, gut, die Quartalzahlen jetzt, die werden bestimmt auch wieder schlecht, ganz kurz, vielleicht kann ich so kurz zeigen, also wovon wir hier reden, nämlich sie hatten jetzt wieder 25% Umsatzwachstum unter anderem und auch das Nettoergebnis deutlich gesteigert von 32 auf 51 Millionen. Also Es ist nicht so, dass es diesem Unternehmen irgendwie schlecht geht. Sie hatten halt ein Quartal unter Erwartung, sind aber trotzdem gewachsen. Aber in den USA, ich habe es gesagt, da werden Unternehmen einfach komplett zerlegt, wenn mal die Erwartungen verfehlt werden und vor allen Dingen, wenn man nicht damit gerechnet hätte. Genau.
Das ja, und was bei solchen Unternehmen auch einfach ganz wichtig ist, ich weiß, viele gucken gerne immer auf die Bewertungskennzahlen, aber wenn ihr mal so die letzten Jahre beobachtet habt, diese erfolgreichsten Unternehmen, zumindest mal performancetechnisch, da waren zum Beispiel eine Celsius mit dabei, da war eine Tesla, eine Palantir mit dabei. Wenn man da nur irgendwie ansatzweise nach den Bewertungskennzahlen gehandelt hätte, man diese Aktien einfach nie im Depot gehabt. Da steckt einfach sehr viel Storytelling dahinter. Selbst bei Amazon muss man sagen, Amazon hatte bis vor ein, zwei Jahren teilweise noch ein dreistelliges KGV. Also da muss man sich doch dann auch die Frage stellen, macht es bei diesen Unternehmen so viel Sinn, das nach dem Ganzen zu bewerten? Natürlich kommt aber auch irgendwann der Punkt, wo man dann sagt, da nimmt es einfach absurde Formen an. Ja, da muss man einfach nochmal aktuell sowas wie eine Palantir mit reinnehmen, wo dann teilweise ja das Kursumsatzverhältnis schon Richtung dreistellige Bereiche dann geht, weil irgendwann muss man natürlich auch wieder reinwachsen. Aber es gibt jetzt viele solche Unternehmen, auch eine Cloudflare, die dann eben teilweise mit dem 20- oder 25-fachen des Umsatzes bewertet ist, die aber halt immer noch wirklich sehr berechenbar so an die 30% wachsen. Und was dann eben auch immer wieder zu beobachten ist, wenn man diese Unternehmen danach beurteilt, wenn die dann in die Profitabilität kommen, dann fast vom einen auf den anderen Tag gucken die Leute nicht mehr aufs KUV, sondern sind direkt beim KGV dann eben angekommen. Aber es ist immer schwierig, diese Unternehmen nach diesen Bewertungskennzahlen zu beurteilen, weil sie dann meistens eben halt wirklich nicht kaufenswert sind, wenn man da nach einem gewissen Schema dann eben vorgeht. Da muss man dann einfach vor allem auch so ein bisschen in die Recherche reingehen. Wie könnte sich das Geschäftsmodell noch weiterentwickeln? Wie viel Potenziale stecken mit drin? Wie groß ist der Markt? Das ist auch immer was verdammt Wichtiges. Ich sage auch immer, es nützt mir nichts, dass ich eine Monopolstellung in einem Markt habe, der vielleicht irgendwie nur 2 Millionen dann groß ist, weil was kann dann meine maximale Marktkapitalisierung sein? Das können dann halt irgendwie nicht mehr als 2 Millionen dann sein. Also, dass man auch einen großen ansprechenden Markt hat. Bei Cloudflare ist es einfach so, die werden voraussichtlich, zumindest aktuell so nach der Guidance, im übernächsten Jahr die Profitabilität erreichen. Ich bin mir relativ sicher, wenn es unbedingt sein müsste, könnten sie es auch aktuell machen. Aber Cloudflare geht seit Jahren wirklich seinen Weg, was für mich wirklich ein Qualitätsmerkmal einfach ist. Egal wie schwierig die Zeit ist, während der Corona-Pandemie waren sie mal mit einem KUV, ich glaube in der Spitze war es 110 bewertet. Ich habe natürlich damals auch gesagt, das Unternehmen, das müsste ja mit 1000% wachsen, dass das irgendwelchen Sinn macht, mit über dem 100-fachen des Umsatzes bewertet zu werden. Aber davon hat man sich dann recht schnell dann wieder abgebaut, ist in normale Region dann für ihre Verhältnisse gekommen. Und die sind einfach vom Thema her so interessant. Auch das ganz kurz erklärt, wenn man das so in ein, zwei Sätzen machen würde. Stellt euch vor, ihr seid die Firma Netflix, ihr habt euren Streaming-Dienstleister, ihr sitzt in den USA und möchtet jetzt aber, dass ich in Deutschland hier mir einen Film streame. Da könnt ihr euch jetzt vorstellen, was da für eine Latenz dazwischen ist, wenn ich mir von einem Server von Netflix, der in den USA sitzt, einen Film runterladen möchte oder halt streamen möchte. Ganz vereinfacht ausgedrückt, Cloudflare, die haben weltweit ihr Netzwerk an Servern sozusagen aufgestellt. Die kopieren sozusagen, also die machen eine Art Kopie auch beispielsweise von Webseiten und stellen die bei einem Server dann zur Verfügung, der nur 5 Minuten von mir zu Hause entfernt ist. Dann habe ich da natürlich keine Latenz dazwischen. Also da gibt's in vielen Ländern auf der Welt, sogar in China haben die ihre Server stehen, um dann den Leuten vor allem ein schnelles Internet, ein fehlerfreies Internet zu präsentieren. Und was man auch immer sieht, ich bin mir sicher, fast jeder von Ihnen ist schon mal mit Cloudflare in Verbindung gekommen. Der kennt es, wenn er auf eine Website ist, wo er vielleicht neu war, kommt so ein kleines Kästchen, bestätigen Sie bitte, dass Sie ein Mensch sind. Und dann steht rechts nebendran meistens Powered by Cloudflare. Weil mittlerweile die allermeisten Unternehmen oder sehr viele zumindest ihre Webseiten über eine Cloudflare abwickeln. Und das finde ich alleine schon von der Story halt einfach und von den Zukunftsaussichten so spannend, weil sie auch ihre eigene Cybersecurity-Lösung gleich mitbringen und sie halt wirklich über viele Jahre jetzt einfach bewiesen haben, dass sie hier eine verdammt starke Marktposition haben, dieses Netzwerk immer breiter gespannt ist und die Einstiegsbarriere für eine Cloudflare, das ist ebenfalls das Interessante. Da waren sie einer der ersten, der das gemacht hat. Die liegt bei 0 Euro. Wir als Privatpersonen können Cloudflare für eigene Sachen auch erstmal benutzen, wenn wir eine kleine Webseite haben. Und dadurch, das ist halt ein super Werbeeffekt dann eher auch. Und das haben viele Unternehmen halt nicht gemacht. Es gibt auch andere Firmen wie Fastly beispielsweise, die sind teilweise mal fast völlig in der Versenkung verschwunden. Die sind extrem stark abgestürzt. Und die haben halt sich so gemacht, dass sie keine Einstiegsbarrieren gemacht haben und so die Leute das Produkt erstmal kennengelernt haben. Und wenn dann auch das Unternehmen gewachsen ist, dann haben sie die Bezahllösung von Cloudflare genutzt. Und das ist ein verdammt spannendes Zukunftsthema, vor allem auch die Performance-Verbesserung beim Internet war auch in der Corona-Zeit ein Riesenthema natürlich. Und das ist eben eines, von dem eine Cloudflare auch noch langfristig unserer Meinung nach profitieren wird.
Ja, genau, Cloudflare, was auch noch wichtig ist, die sorgen nicht nur dafür, dass die Websites schnell erreichbar sind, sondern auch immer erreichbar sind, vor allen Dingen jetzt dieses ganze Thema Cyberattacken und so weiter. Wir hatten es auch mal uns angeschaut, also wenn man das dann professionell nutzt, wird es echt teuer, muss man sagen, Cloudflare, also da verdienen sie schon richtig viel Geld, aber das wird immer relevanter, weil immer mehr Cyberattacken kommen, das merken wir auch bei uns, also da kommen so viele Anfragen auf den Server, wenn du da nichts, so ein Service dazwischen geschaltet hat, dann stürzt halt immer dein Server zu Hause ab, die kommen dann irgendwo aus Russland und weiß Gott woher, diese Anfragen, also das ist schon spannend. Und was Daniel gesagt hat, was wir ja gesagt haben, so eine Kennzahl, auf die ich jetzt auch achte, was ich aber früher auch nie so bedacht habe, ist so das Kursumsatzverhältnis oder Enterprise Value Sales Verhältnis, also das Verhältnis vom Unternehmenswert zu dem, was sie an Umsätzen machen. Denn wenn sie keine Gewinne machen, dann kann man natürlich nicht nach dem KGV schauen. Und früher war ich auch so jemand, als ich angefangen habe, ich nur gedacht, ah geil, nur KGV 5, mega Schnäppchen, kaufst du das Unternehmen. Aber KGV 5 ist halt eher ein Warnzeichen, muss man sagen. Das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile alles. Autobauer haben KGV von 5, KGV von 6. Das bringt dir aber in dem Sinne nichts, weil das KGV wird halt nicht höher werden und der Kurs steigen, sondern der Markt bewertet das halt so, weil es ein zyklisches Geschäft ist. Autobauer, du musst immer viel investieren und so. Und bei Software ist es eben komplett anders. Da hast du immer Kursumsatzverhältnisse von bei guten Unternehmen von 10, 20, teilweise 30. Daniel hat gesagt, Cloudflare war mal bei 100. Shopify war auch mal bei 100. Das war viel zu viel. Ich glaube, Snowflake war sogar mal noch höher, 150 oder so.
Ja, bei
war völlig Banane. Ja,
also bei Snowflake lag das auch daran, dass sie die höchste Net-Dollar-Retention hatten, die es, glaube ich, jemals am Markt von einem börsennotierten Unternehmen gegeben hat. Jetzt sagen sicher viele, ja, Net-Dollar-Retention, jetzt kommt wieder so das Bullshit-Bingo. Aber ich erkläre das auch in, oder ich probiere es zumindest in recht einfachen Worten zu erklären. Nehmt an, ihr habt 100 Kunden und zum nächsten Jahr herrschen dann neue Vertragsverhandlungen, wo dann gesagt wird, machen wir jetzt weiter mit eurer Plattform oder nicht. Und dann gibt es natürlich viele, die sagen, hey, wir sind zufrieden, wir wollen noch mehr Dienstleistung von euch. Wir wollen jetzt 20% mehr von euch benutzen, als es bisher der Fall war. Und nehmen wir jetzt an, alle Kunden sind noch weiterhin da und alle von den Kunden sagen, 20% mehr an Dienstleistung von euch möchten wir, also 20% mehr Umsatz. Und dann wisst ihr auch, dann liegt die Net Dollar Retention in dem Fall bei 120%. Das ist also sozusagen so ein bisschen das organische Wachstum. Und alles, was ihr dann noch über Neukunden habt, ist natürlich dann noch neues Wachstum, das mit dazukommt. Und da hatte die Firma Snowflake den Fabelwert von 187. Also das bedeutet, die Kunden, die sie hatten, die haben im Durchschnitt dann insgesamt 87% mehr als im Vorjahr Dienstleistung genommen. Das große Problem dabei ist aber, dass Snowflake ein ganz anderes Problem mit ihrem Geschäftsmodell hat, weil die für jeden Kunden sozusagen selbst die Lösung bauen müssen. Und das ist furchtbar teuer, weshalb die Aktie sich auch sehr lange nicht wirklich gut entwickelt hat. Ein Punkt, worauf man auch immer schauen kann, wenn man jetzt sagt, ich habe ein unprofitables Unternehmen, ja, aber worauf gucke ich denn dann? KUV, das ist zwar schön und gut, damit kann man ein bisschen was anfangen. Worauf man unbedingt immer schauen sollte, ist die Entwicklung der ausstehenden Aktien. Also bei diesen kleinen Wachstumsunternehmen ist es oft so, dass die recht gute Bilanzen haben. Die haben oft 2, 3, teilweise 5 oder 6 Milliarden Dollar an Cashbeständen in der Bilanz, also auch an Nettovermögen sozusagen. Da sagt man, ja, das sieht ja top aus, ich habe da eine super Bilanz dann. Das Problem ist oft nur meistens bei diesen Unternehmen, dass die jedes Jahr eine große Anzahl an neuen Aktien ausgeben. Was bedeutet das für mich als Aktionär? Das kann man sich ja selber vorstellen. Jetzt nehmen wir an, ich besitze 10 Aktien von einem Unternehmen. Insgesamt gab es eigentlich 100. Das heißt, wir würden 10% besitzen. Jetzt sagt das Unternehmen aber, okay, ich möchte jetzt einfach mal 100 neue Aktien ausgeben. Warum machen das die Unternehmen? Ja, weil sie dadurch natürlich neues Geld generieren. Das Problem ist dann aber, dass mein persönlicher Anteil als Aktionär in dem Fall vorher 10 von 100 ist, jetzt 10 von 200. Das heißt, es wurde abgewertet oder mit anderen Worten, es ist einfach eine Inflation, die stattgefunden hat. Und da gibt es Unternehmen, die extrem stark einfach übertreiben. Also das ist immer ein wichtiger Indikator bei diesen starken Wachstumsunternehmen. Wie viele neue Aktien werden da rausgegeben? Also ich persönlich bin da jemand, ab 5% ist es schon echt kritisch. Also ich habe es eher so in dem Fall zwischen 2 und 3%. Aber es macht trotzdem Sinn, weil viele sagen natürlich, ja, warum machen die das dann natürlich überhaupt? Weil man muss ja dadurch kein neues Geld von der Bank aufnehmen, wofür man auch wieder Zinsen bezahlen müsste. Oder viele Unternehmen benutzen das dann auch teilweise, um neue Mitarbeiter zu akquirieren. Weil man unterschreibt zum Beispiel bei einem Unternehmen, dass man jetzt neu bei denen zum Beispiel in der Entwicklung dann anfällt. Und dann bekommt man aber noch beispielsweise 10.000 Aktien als Option dann reingebucht. Das machen die, damit die Grundgehälter teilweise ein bisschen weniger sind. Theoretisch könnte man auch sagen, wir Aktionäre bezahlen so ein bisschen die Mitarbeiter dann von den Unternehmen. Aber anders läuft es vor allem in den USA dann eben einfach nicht ab. Genau.
Was vielleicht noch wichtig ist, ich habe das auch früher nie so verfolgt, in den USA ist es gang und gäbe. Hier leider nicht, dass man immer beteiligt wird am Unternehmen und dadurch kriegt jeder unfassbar viele Optionen, deswegen ist auch diese ganzen Insider-Verkäufe, das ist jetzt nicht immer per se, heißt es nicht, dass das schlecht ist, weil wenn du halt nur Optionen hast, dann musst du irgendwann mal verkaufen, um Geld zu verdienen, aber das verwässert halt uns als Aktionäre, was der Daniel gesagt hat, und die Unternehmen haben den großen Vorteil, das ist vielleicht auch ganz spannend, da gibt's ja immer diese verschiedenen Metriken, einmal Non-Gap-Ergebnis und Gap-Ergebnis, und die Non-Gap-Ergebnisse sind immer schon riesig positiv, weil da eben diese ganzen Optionen rausgerechnet werden, und die Unternehmen haben den großen Vorteil, sie geben den Mitarbeitern Aktien und müssen dafür keine Gehälter zahlen. Dadurch sind sie Cashflow-positiv, aber ja, wir als Aktionäre zahlen. Also da sollte man auf jeden Fall, wie Daniel gesagt hat, ein bisschen ausschauen. Hast du eine Zahl, worauf du so achtest? Was ist das höchste Kursumsatzverhältnis, was du zahlst?
Das Kursumsatzverhältnis spielt da eigentlich keine Rolle. Man muss es ja dann eben auch immer so sehen. Es gibt ein sehr hohes Kursumsatzverhältnis. Ich nehme jetzt mal Extrembeispiele, damit es auch recht klar ist, warum. Nehmen wir jetzt mal ein Unternehmen, hat ein Kursumsatzverhältnis von 50. Es wächst aber mit 200% pro Jahr. Dann sage ich, das habe ich doch lieber wie eins, das ein Kursumsatzverhältnis von 30 hat, aber vielleicht noch mit 60 oder 70% wächst. Deswegen, man sollte sich dann nicht zu sehr auf die Zahlen versteifen, vor allem, weil eben genau bei diesen Unternehmen eher so die Story im Vordergrund steht. Also, wo könnte das hingehen? Was könnte die nächste Story sein? Und wenn da viel Fantasie in solchen Werten dann einfach mit drin steckt, dann sorgt es dann eben oft auch für diese Outperformance. Eine weitere Aktie, die jetzt recht frisch profitabel dann eben erst geworden ist, die ja mit Sicherheit auch viele von euch schon hier im Raum benutzt haben, ist Uber. Ah. Die ist vor allem, würde ich da auch von den Kennzahlen her tatsächlich sagen, gar nicht so sportlich von der Bewertung her. Und was mir an Uber, an dieser Story so aktuell so gut gefällt, ist zum einen da, man hatte lange Zeit das Gefühl, dass alleine mit diesen Taxifahrten man kein Geld verdienen kann. Das haben sie jetzt schon mal zum einen gezeigt. Doch, man kann damit gutes Geld verdienen. Und in der Hinterhand hat man ja jetzt noch, man hört ja immer Full Self-Driving. Ja, Elon Musk, das ist natürlich sein großes Thema. Er ist der Meinung, dass Tesla 90% Marktanteile da besitzen wird. Man muss aber natürlich fairerweise dazu sagen, was Tesla nicht besitzen wird und wahrscheinlich auch nie besitzen wird, ist das Netzwerk, wo dahinter steckt. Weil irgendjemand oder irgendwoher muss sich auch die ganzen Taxifahrten dann erstmal buchen können. Weil wenn natürlich jeder, der einen Tesla hat, der kann das natürlich machen, aber du brauchst ja trotzdem dann eine Plattform und ein Netzwerk dahinter. Und es ist jetzt schon so, dass Uber beispielsweise mit Waymo, aber auch mit vielen anderen Unternehmen wie Cruise in der Zusammenarbeit dann eben steckt und eben genau diese Full Self-Driving dann sozusagen schon in der Pipeline dann eben drin hat. Und man könnte es auch so ein bisschen so sagen, viele sagen ja, sie suchen den Schaufelhersteller von jenem Sektor. Man könnte aber schon fast sagen, dass Uber die Fabrik ist, die die Schaufeln dann sozusagen herstellt, weil sie sind in vielen Ländern, es gibt sogar Länder, wo sie fast 100% Marktanteil haben. Hier bei uns teilen sich, glaube ich, mit Lyft den kompletten Markt dann auch. In Amerika sieht es auch nicht viel anders aus. Und da muss man einfach sagen, Uber hat jetzt schon ein verdammt profitables Geschäftsmodell, das sehr stark am Wachsen ist, wovon sie aktuell profitieren. Und zusätzlich kommt jetzt dann eben auch noch sozusagen dieses Moonshot-Thema mit Full Self-Driving, wo man aber eben auch sagen muss, selbst wenn wir jetzt das schwärzeste Szenario ausmalen und uns sagen, ey, Full Self-Driving wird nie funktionieren, ist wahrscheinlich nicht der Fall. Ich selber bin auch überzeugt davon, dass wir in vielen Jahren, zum Beispiel meine Kinder sind 3 und 5, ich könnte mir gut vorstellen, dass mein Sohn vielleicht schon gar keinen Autoführerschein mehr machen muss, vielleicht sogar darf, weil es gibt sehr viele Gründe, die dafür sprechen, dass der Mensch selber gar nicht mehr ein Personenkraftfahrzeug bedienen sollte, weil die Unfallrate und die Fehlerquote sehr viel geringer ist. Und es heißt ja dann noch immer, ab der Quote, wo es dann weniger Verkehrstote mit Full Self-Driving gibt, und da sind wir sowieso schon längst drüber, dann sollte es eigentlich nicht heißen, ob das Ganze überhaupt kommen sollte, sondern nur, wie man das Ganze dann eben macht. Weil Full Self-Driving, Waymo ist schon seit vielen Jahren aktiv in dem Bereich und hat einfach über Millionen von Kilometern bewiesen, dass sie da teilweise im einstelligen Bereich Unfälle hatten, von denen meistens dann eben auch nicht mal das Fahrzeug dann eben schuld war. Und das ist so diese interessante Story hinter diesem Uber, dass man sich also nicht jetzt darauf verlassen muss, dass Tesla die beste Technik hat, weil es gibt immer noch viele Streitigkeiten in dem Thema. Elon Musk sagt natürlich immer, LiDAR viel zu teuer, braucht kein Mensch, sieht auch noch hässlich aus. Ich meine, jeder, der mal ein Waymo-Auto gesehen hat, der weiß, wie viele Kästen da vorne und hinten sind. Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, wenn Sie sich mit der App sich ein Taxi holen und sich dann reinsetzen, interessiert es Sie dann groß, wie das Auto von außen jetzt aussieht? Würde ich wahrscheinlich eher sagen. Also mich persönlich interessiert es nicht so sehr. Vielleicht eher noch so, was an Bord-Entertainment und so dann gegeben ist. Also wie das Auto dann ausschaut, das ist zwar vielleicht bei privaten Zwecken dann doch nochmal so ein bisschen anders, aber in dem Fall muss man einfach sagen, mit Uber geht man einfach trotzdem auf dieses Thema Full Self-Driving mit einem profitablen Geschäftsmodell, ohne dann aber eben die Gefahr zu haben, man muss, denn wenn man ehrlich ist, wenn man sich eine Tesla anschaut, von der Bewertung her, da ist trotzdem immer noch einiges auch an Full Self-Driving zumindest mal eingepreist, auch bei aktuellen Bewertungen, obwohl die Aktie jetzt auch zuletzt nicht so gut gelaufen ist, aber da muss sozusagen was kommen und man weiß bis heute noch nicht so wirklich. Ich weiß, gestern ist auch Frank Thelen aufgetreten. Der hat da natürlich erzählt, es geht jetzt bald los. Ja, das kann natürlich gut sein. Man weiß aber halt trotzdem nicht so genau, wird das Ganze so stattfinden, wie wird es in verschiedenen Ländern reguliert werden. Und da ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach Uber halt einer der wirklich ganz großen Profiteure von dem Thema, weil sie auch schon gesagt haben, sie stehen auch mit einer Kooperation mit Tesla dann beispielsweise offen gegenüber, aber haben eben auch schon Waymo, die aktuell 250.000 Rides pro Woche haben mit autonomen Fahrzeugen.
Ja, genau. Also hier als kleiner Disclaimer, ich habe ja Uber schon länger im Depot und bin mit der Entwicklung sehr zufrieden. Ich hatte damals auch gesagt, aktuell ist es noch nicht so ganz absehbar, wer der Gewinner sein wird. Also ich glaube, die Marktgröße, das ist ja auch ein wichtiges Thema, wie groß ist der Markt überhaupt für Verkehr, für Mobilität und dann auch für autonome Mobilität. Ich habe mir immer so die Vorstellung, wir fahren immer ganz früh morgens dann zum Snowboarden um so um 4 Uhr morgens und kommst da völlig zerstört an, natürlich am ersten Tag. Wenn man sich da einfach hinfahren lässt, irgendwie autonom, wäre doch schön. Ja, also wenn sowas dann kommt, ich glaube, das würde sehr gut funktionieren. Aber die große Frage ist, wer ist der Gewinner? Also Tesla, es heißt immer noch, sie wollen im Juni in Austin starten, ne, natürlich nur unter Überwachung so, aber es soll losgehen. Ich weiß nicht genau, ob Tesla ganz vorne ist. Deswegen hatte ich damals gesagt, ich kaufe jetzt auch noch Uber ins Langfristdepot. Ich bin aber bei Alphabet Aktionär mit Waymo, da läuft es extrem gut. Gleichzeitig ist aber jetzt Alphabet, habt ihr mitbekommen, krass unter Druck mit der Suchmaschine. Also da weiß ich nicht so genau, wie es weitergeht. Daniel ist da immer noch optimistischer. Ich habe so leichte Befürchtungen, dass doch die Marktanteile schneller sinken, als man sich jetzt gedacht hat. Ich selbst merk's bei mir. Man sucht immer mehr mit anderen Plattformen, mit ChatGPT und Co. Und ja, und dann ist jetzt die dritte Sache mit Uber, ne, die mit diversen Anbietern kooperieren können. Sie kooperieren mit Waymo. Teilweise war es aber auch so, dass Waymo gesagt hat, wir machen manche Städte alleine. Aber da ist auch die Aktie mal, glaube ich, krass gefallen danach. Aber man merkt schon, es ist eine Partnerschaft da. In anderen Ländern sind sie mit chinesischen Anbietern teilweise unterwegs. Und ich glaube, Uber wird da auf jeden Fall seinen Weg gehen. Und dadurch, dass ich jetzt alle drei Aktien im Depot habe und ich mir sicher bin, dass dieses ganze Thema autonome Fahren und Mobilität sehr groß werden wird, denke ich da, einer wird auf jeden Fall massiv durchstarten, weil ich glaube auch nicht, dass da jetzt einer 90% Marktanteil hat. Deswegen, ja, ich sehe es auch sehr optimistisch und die letzten Zahlen von Uber waren noch mal, ich zeige es hier noch mal ganz kurz, wir haben, glaube ich, keine Zeit mehr, da durchzugehen, aber sie sind schon krass Cash generierend, das ist auch, wie gesagt, eine wichtige Kennzahl. Haben die Unternehmen schon operative, positive Cashflows? selbst wenn sie unterm Strich immer noch netto negativ sind, haben sie vor allen Dingen in den USA sehr häufig, wir hatten es gesagt, sehr positive Cashflows, und das hat eben auch Uber geschafft, ne? Free Cashflow 2,3 Milliarden in einem Quartal, also das ist wirklich extrem, extrem gut, und auch die Bewertung ist gar nicht so übertrieben bei Uber, ich weiß gar nicht. Und ich glaube, ich enter KGV irgendwie so 25 oder so.
Genau, ne?
Dafür, also dass die zweistellig wachsen.
130, ja.
Das ist auch, also Uber ist auch ein schönes Beispiel dafür. Da lief es eine ganze Zeit lang sehr schlecht. Sie haben immer brutal viel Geld verbrannt. Und irgendwann hat es dann gedreht. Und dann hat die Aktie sich auch vervielfacht. Ich war leider da nicht dabei. Und das war auch wieder genau dieser Schnittpunkt, wo man sich gedacht hat, okay, die verdienen ja gar kein Geld. Was ist das für eine absurde Bewertung? Seitdem haben sie sich vervielfacht. Und trotzdem ist die Aktie jetzt gar nicht mehr so teuer, ne? Also wenn die Geschäftsmodelle funktionieren, dann ja, wachsen die eben in ihre Bewertung rein.
Ja, vor allem, wenn es dann eben so stark im profitablen Bereich ist, genau.
Jetzt haben wir nur noch eine Aktie, ne?
Ich würde eher sagen, in den 5 Minuten beantworten wir einfach noch 2, 3 Fragen, die vielleicht von Ihrer Seite besteht, wenn ihr jetzt
sagt, wenn eine Frage da ist, ansonsten können wir noch was vorstellen.
Worauf sollte man gucken oder so, genau. Gibt es irgendwelche Fragen, die ihr gerne an uns stellen würdet? Ansonsten machen wir noch im Schnelldurchgang eine andere. Jetzt gucken wir mal. Gibt es Fragen? Ihr wollt die Aktie, ja, alles klar. Dann, welche nehmen wir?
Wir haben Robin Hood, 2, 3
vorbereitet. Robin Hood, ja, also dann nehmen wir Robin Hood, Ticker-Symbol wie Hood, H-O-O-D. Wenn ich es jetzt ganz einfach sagen würde, das ist so ein bisschen so der Neo-Broker aus den USA schlechthin eigentlich. Ja. Also das ist die Plattform, die die jungen Anleger in den USA benutzen, um ihre Handlungen durchzuführen, wie eben beispielsweise, wie man es bei uns kennt, Smart Broker, Trade Republic, Scalable. Das ist so ungefähr das Geschäftsmodell, das die verfolgen. Was bei denen natürlich nochmal ganz anders ist wie bei uns, das wissen mit Sicherheit auch fast alle bei ihnen. Die Amerikaner, die sind nicht nur sehr viel mehr, also die sind sehr viel aktienaffiner als wir, sondern ja, die zocken dann auch ganz gerne mal so ein bisschen auf den Plattformen. Und gerade auch in diesen hochvolatilen Zeiten, da profitieren diese Plattformen halt extrem stark. Also die profitieren oft eben auch in Zeiten, wo es extrem stark nach unten geht, weil da sehr viel Handel, sehr viel Volumen abgewickelt wird. Und das zeigt sich dann halt eben auch in den Ergebnissen. Auch Robinhood ist jetzt erst seit kurzem profitabel geworden. Sie haben sogar jetzt schon gesagt, dass sie Pläne haben, noch in Europa zu expandieren. Wie das Ganze noch so aussieht, das weiß man jetzt noch nicht, weil der amerikanische Markt ist ohnehin hierfür meiner Meinung nach der interessanteste, ist ja mit Abstand der größte Markt. Und ich glaube, fast jeder von uns besitzt ja auch amerikanische Aktien. Also man weiß da eben auch, dort kommt eben die Börse sozusagen her. Und da fließt eben das große Geld. Und wenn man sich da eben mal so mit den Plattformen und den Entwicklungen von dem Unternehmen beschäftigt, dann muss man einfach sagen, das ganze Thema steht immer noch relativ am Anfang, und man muss es ja immer so sehen, gerade die jungen Leute, also jeder, der neu volljährig wird in den USA sozusagen, ist eben potenzieller Kunde. Die Plattform ist extrem beliebt, also extrem gefragt in den USA, und dementsprechend muss man da auch einfach mit dem Unternehmen in den nächsten Jahren zumindest unserer Meinung nach weiter rechnen. Genau,
das war ja, was vielleicht noch ganz spannend ist bei Robinhood, sie haben ja nur als Broker gestartet, vor allen Dingen auch im Kryptobereich, dann sehr viel mit Optionen, Daniel hat es gesagt, also in den USA, ich glaube, nur ganz weniger Prozent, 5% oder so ist Aktienhandel, der Rest ist irgendwie Hebel, Optionen, also völliger Wahnsinn. Und was sie jetzt geschafft haben, und das ist, glaube ich, deswegen ist die Aktie auch so gut angelaufen und ja, verdienen jetzt richtig viel Geld. Sie werden immer weniger abhängig nur von der Volatilität, sondern haben jetzt auch ein Abo-Modell etabliert, das heißt Robinhood Gold. Ich glaube, es kostet $5 im Monat, und da hast du dann weitere Vorteile, eine Cashback-Kreditkarte, höhere Zinsen, diverse KI-Tools mittlerweile. Also schaut euch das mal an, das ist echt mega spannend. Und die haben jetzt auch diese Sparpläne, die auch in den USA haben, die Steuerbegünstigten, wo man jetzt sein langfristiges Vermögen aufbauen kann. Also sie stellen sich immer breiter auf und ja, sind jetzt quasi so eine Art, wie so eine Art Ökosystem und eine richtige Bank geworden. Und deswegen ist diese Aktie meiner Meinung nach auch so mittelfristig jetzt spannend, weil wenn sie jetzt nur Brokergeschäft machen würden, würde ich sagen, okay, lass mal einen kleinen Bärenmarkt kommen und die zerlegt es richtig. Die werden auch dann immer noch wahrscheinlich unter Druck geraten, aber dadurch, dass sie sich eben viel breiter aufgestellt haben, ist das meiner Meinung nach jetzt echt ein spannendes Unternehmen, und vor allen Dingen, sie haben jetzt auch richtig Geld verdient zuletzt, und auch die letzten Quartalszahlen waren wieder sehr gut. Deswegen, ja, also ich habe sie noch nicht im Depot, aber da plane ich jetzt in Kürze bei einem kleinen Rücksetzer, wo wir ja gesagt haben, ich denke, es könnte ein Rücksetzer kommen, mal sehen, ja, dass ich da dann nochmal einsteige, genau. Jetzt sind wir schon durch.
Alles
ne?
klar, ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und wünschen euch noch allen viel Spaß.
Ja, danke, dass ihr alle da wart, ne? Genau. Und ja, viel Spaß noch.